Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist eine Produktion von Kjell Kitzing und Chris Wagner. Sie ist der erste Teil einer neuen Podcast-Reihe, die zurzeit in einem Seminar im Studiengang Musik vermitteln an der Musikhochschule Lübeck entsteht. Ausgehend von der Frage, wer denn eigentlich unsere persönlichen Teacher Heroes sind, interviewen Studierende seit ein paar Wochen die Menschen, die sie auf ihrem musikalischen Weg begleitet und geprägt haben. Für Chris war das sein früherer Musiklehrer Peter Malangré. Viel Spaß beim Anhören ihres Gesprächs.
Willkommen zu dieser Folge des Podcasts Mehr als Töne. Sie ist produziert von Kjell.
Moin.
Und das Interview habe ich gehalten, Chris. Wir sind aus dem Studiengang Musik vermitteln der Musikhochschule Lübeck. Und gleich kommt ein Interview mit meinem alten Musiklehrer Peter Malangré. Worum ging es denn überhaupt?
Genau, wir hatten die Aufgabe bekommen, dass wir unsere Teacher Heroes vorstellen sollten. Also Figuren, die besonders prägend für unsere Laufbahn als Musiker waren, von denen wir besonders viel gelernt haben. Oder die uns halt besonders inspiriert haben in irgendeiner Form. Und ich hatte coole Lehrer, aber Chris hatte einen Lehrer, der ihn wohl besonders geprägt hatte. Und erzähl mal ein bisschen was über ihn.
Genau, das ist Peter Malangré, pensionierter Musiklehrer, lebt in Hamburg. Und ich hatte ihn die letzten 2 Jahre meiner Schulzeit im Leistungskurs Musik. Das heißt auch wirklich mit 5 Wochenstunden. Und wir haben total viel gemacht. Ich habe total viel musikgeschichtlich, musiktheoretisch gelernt, was Analyse angeht, aber auch viele praktische Inhalte. Ja.
Und was erwartet uns denn so in dem Interview? Also, welche Themen werden besprochen? Worauf kann man sich so einstellen?
Also, Herr Malangré war ja über 30 Jahre Musiklehrer. Und da ist natürlich ganz klar, dass wir uns auch vor allem Musikunterricht in der Retroperspektive angucken. Das heißt, was hat sich verändert über die Jahre? Und was hat sich auch verändert in seinem Bild? Oder was hat sein Bild geprägt von einem perfekten Musikunterricht? Das heißt, wir schauen uns an, wie schafft man einen Ausgleich zwischen theoretischen und praktischen Inhalten? Wie geht man mit heterogenen Lerngruppen um? Und stoßen da auf ganz viel musikpädagogische Erfahrung, die uns sicher sehr bereichern wird.
Da bin ich sehr gespannt. In dem Sinne, viel Spaß.
Heute haben wir als Gast hier Peter Malangré, meinen alten Musiklehrer. Aber am besten stellen Sie sich selber vor.
Ja, ich bin Musiklehrer, inzwischen im Ruhestand, war 33 Jahre an verschiedenen Schulen in Niedersachsen und komme aber gebürtig aus Köln. In Köln war ich zunächst gelernter Geiger und habe dann Schulmusik studiert, auch in Köln mit Hauptfach Geige. Ja, um das überhaupt hinkriegen zu können, war während meiner Oberstufenzeit, musste ich Klavierunterricht nehmen und da bin ich an einen hervorragenden Organisten geraten, der mir eben nicht nur Klavierspielen beigebracht hat, sondern auch Liedbegleitung. Und ich habe natürlich noch was dazugelernt in der Zeit, aber die Grundlage, wie man Lieder begleitet, habe ich da gelernt und habe ich auch immer gut gekonnt. Als Geiger habe ich sehr früh in verschiedenen Jugendorchestern, Laienorchestern gespielt und wusste, dass ich nicht, wie andere Mitstudenten, dass ich nicht ins Orchester gehen wollte, sondern wirklich in die Schule. Und diese Entscheidung zur Schulmusik, die habe ich eigentlich deswegen getroffen, weil ich gerne diese Vielseitigkeit erhalten wollte, die ich während meiner Oberstufenzeit schon ausleben konnte.
Toll. Und an welchen Schulen in Niedersachsen haben Sie alles unterrichtet?
Ja, das sind eine ganze Reihe Schulen. Am längsten war ich am Lessing-Gymnasium in Uelzen. Davor auch an anderen Schulformen, KGS, Bad Bevensen, im Bereich Lüchow-Dannenberg, in Kloppenburg, und so verschiedene Stationen. Ja, die Bedingungen an den einzelnen Schulen sind halt sehr verschieden.
Und jetzt so in der Retroperspektive, nun sind Sie ja schon pensioniert, würden Sie die Berufswahl Schulmusik noch einmal treffen?
Ja, würde ich noch einmal treffen, weil ich finde, dass die Vermittlung, also man kann schön Musik machen, das habe ich auch die ganze Zeit gemacht, das gehört auch dazu, dass man selbst Musik macht. Aber die Vermittlung von Musik, die war mir immer besonders wichtig und die lässt sich da am besten ausleben. viel besser als zum Beispiel als Kirchenmusiker oder als Orchestermusiker.
Und ihr Zweitfach ist ja Mathematik gewesen oder ist Mathematik.
Ja.
Wie ist das denn, nun sind Sie ja mit Leib und Seele Musiker, wie schafft man es dann so im Unterrichtsalltag auch noch ein Zweitfach genauso gut im Unterricht darzustellen, wenn man eigentlich für das Erstfach sozusagen richtig brennt?
Man brennt für das andere Fach halt auch.
Das ist der optimale Fall.
Also man muss da wirklich auch Dinge finden, sonst kann man es nicht mehr, also Dinge finden, die interessant sind, sonst kann man das auch nicht mehr gut unterrichten.
Jetzt im Rückblick auf Ihre Karriere, beziehungsweise auch vor allem im Rückblick auf das Schulleben, gab es Momente, die besonders schön waren, die Sie besonders inspiriert haben, besonders glücklich gemacht haben?
Ja, da gibt es sicher eine ganze Reihe. Also eigentlich immer dann, wenn man das Gefühl hat, man hat sich angestrengt und das hat auch geklappt. Ne? Also da gibt es wirklich viele, viele Dinge. Manchmal ist es auch so, dass irgendwas gut klappt, aber man erfährt es erst Jahre später. Und das ist besonders schön. Ne? Mhm. Also gerade dann, wenn man das als schwierig in Erinnerung hatte, dann doch nachher was Gutes daraus geworden ist. So, ne?
Und die Gegenfrage, gab's auch, was waren denn so die besonders herausforderndsten Momente im Schulleben?
Ja, also natürlich gibt es Herausforderungen durch die Anstrengung, ne, dass man so viele Dinge gleichzeitig macht. Was weiß ich, einen Schulalltag und dann kommen noch Elterngespräche und dann kommt noch eine Konferenz und dann kommt noch irgendwie eine andere Aktion. Und
dann noch ein Konzert abends.
Und dann abends vielleicht oder eine Probe.
Ja.
Also da, so etwas gibt es schon, aber herausfordernder oder schwieriger in dieser Hinsicht fand ich eher, ja, wenn so die Ansichten darüber, was Musik ausmacht, wenn die auseinandergehen. Ne? Also mit Schülern kommt das natürlich hin und wieder vor, ne, dass man verschiedene Vorstellungen hat, darüber kann man sprechen. Mit Eltern kam das auch schon mal vor, ist schon schwieriger. Richtig schwierig ist es mit anderen Kollegen. Also ich war auch an einer Schule, wo die Musiklehrer eigentlich zwar fanden, sie machen alle möglichen Themen im Unterricht, aber ob das beim Schüler ankommt oder nicht, spielte keine Rolle. Ne? Und in dem Zusammenhang ist es wirklich schwer, sich zu behaupten, weil da gibt's halt keine Anforderungen.
Nun hat ja Musikunterricht oft, hat ja diese zwei Seiten zwischen Theorie und Praxis. Und oftmals gibt es Unterricht, der dann sehr in die praktische Richtung geht und dem es dann vielleicht an einer gewissen Stelle an Wissenschaftlichkeit mangelt. Oder es gibt Unterricht, der total theoretisch und trocken ist und die SchülerInnen dann gar nicht wirklich abholt und gar nicht die Musikpraxis so richtig abbildet. Wie schafft man es denn, einen guten Ausgleich zwischen diesen beiden Polen im Musikunterricht zu schaffen?
Also ich habe in meinem ganzen Lehrerdasein danach gesucht, dass man nicht Theorie macht, damit man Theorie kann, sondern damit man, dass man Theorie irgendwie erfahren muss. Dass nur die Erfahrung dafür sorgt, dass man einsieht, dass das Sinn macht, sich mit dieser Theorie zu beschäftigen, wenn man nämlich nur durch Erfahrung, durch praktisches Tun nicht mehr weiterkommt. Und wenn man Praxis macht ohne Theorie, dann frage ich immer, wozu soll das denn da sein? Macht im Moment Spaß, aber führt irgendwie nicht weiter und führt auch nicht zur Teilhabe am Musikleben allgemein, wenn man selber nur Musik macht. Also deswegen Praxis sollte immer auch in dem Sinne verstanden werden, dass das irgendwo hinführen soll.
Und wie würden Sie das so sagen? Wahrscheinlich dosiert man das ja anders je nach Jahrgangsstufe. Also ich habe es so wahrgenommen in der Oberstufe bei Ihnen im Leistungskurs, war doch ein großer Theorieanteil in dem Unterricht, den ich in der 5., 6. Klasse gehabt habe. Da gab es zwischendurch ein bisschen Notenlesen, aber hauptsächlich Spielen, Spielen, Spielen. Wie schaffen Sie es denn zum Beispiel auch in diesen frühen Klassenstufen schon eine gewisse Lenkung in Richtung Theorie und Wissenschaftlichkeit zu generieren?
Na, es muss beim Musikmachen muss es auch irgendwie ein Problem auftauchen. Und wenn man diesem Problem auf den Grund gehen will, und da gibt es schon auch viele Schüler, die das wollen, dann führt das dazu, dass man auch ein bisschen Theorieverständnis haben muss. Also man lernt ja nicht Theorie, damit man Theorie kann, sondern man lernt das halt, weil man an einer Stelle nicht weiterkommt.
Ja.
Und dann kann man vielleicht auch mal akzeptieren, okay, ich mache jetzt das auch noch dazu, da habe ich zwar jetzt direkt keine Erfahrung zu, aber dann vertraue ich dem Lehrer, dass man das so dann ein bisschen schneller lernen kann. Ne? Aber grundsätzlich sollte das von einem praktischen Problem ausgehen.
Und in der Oberstufe ist es ja oft gezwungenermaßen andersherum, weil man ja auf ein Abitur vorbereitet wird, was ja pflichtmäßig normalerweise eben im theoretischen Bereich abläuft. Das heißt, man muss gewisse Theorieinhalte durchkriegen. Und gerade wenn man da einen Kurs hat, der dafür auch einfach ein bisschen braucht, wie schafft man da noch überhaupt Praxis mit reinzubringen in den Unterricht?
Na, das hängt mehr von den Themen ab. Und da würde ich jetzt nicht so sagen, das ist Theorie, sondern also diese Reflexionsebene, die kommt ja eigentlich in der Oberstufe neu dazu. Die spielt in der Mittelstufe, der Unterstufe nicht so eine große Rolle. Und dass man das zum Beispiel sich mit Kunstwerken beschäftigt und mit ihrem Zeitzusammenhängen. Also auch wenn man, wenn das einen praktischen Anteil hat, wie zum Beispiel bei einer Instrumentation oder so, dann geht es ja trotzdem darum, was möchte ich denn damit bewirken? Und auch das muss wieder reflektiert werden. Und das macht doch eigentlich den Unterricht erst interessant. Ne? Also das Umprobieren und auf gut Glück eine gute Lösung finden, ist ja mal ganz schön, aber man möchte das auch professioneller ist, einfach mal, wenn man es auch sich erarbeiten kann. Und dann geht es halt schneller als jemand, der rumprobiert.
Ne? Total. Der nächste Punkt wäre so ein bisschen diese ewige Gegenüberstellung von klassischer Musik und Popularmusik. Auch bei uns an der Musikhochschule immer wieder ein Thema. Da ist so ein bisschen die Frage, Sie kommen ja eher aus der klassischen Musik. Und wie schafft man es denn zum Beispiel wie schafft man den Ausgleich, dass man beides irgendwie abbildet? Und wie schafft man vielleicht gerade auch das Gebiet zu zeigen, wo man selber vielleicht weniger Erfahrung hat als in dem anderen?
Also man musste das natürlich lernen. Ne? Also wenn ich an mein eigenes Studium denke, da gab es überhaupt keine Popmusik, sondern da gab es Orff'schen Liedsatz. Das ist also Komposition für so ein Schulensemble mit Orff'schem Schlagwerk und so. Und dafür mussten wir Sätze üben zu schreiben. Und diese Sätze schreiben, habe ich zwar in meinem ganzen Leben nicht gebraucht. Aber man kriegt Erfahrung darin, wie schreibt man schnell was um, wie arrangiert man, wie macht man das so. Das lernt man dabei doch. Und das ist ja das, was man bei Popmusik zum Beispiel auch tun muss. Also es gibt ja kein Popmusikstück, was man so 1:1 abspielen kann, sondern man arrangiert das für die Lerngruppe, die man hat. Und die kann das dann irgendwie hinkriegen. Und trotzdem, beim Spielen kommt es auch immer darauf an, dass er zu irgendeinem Problem führt, das, wo man auch irgendwie was über dieses Stück hinaus erfährt. Und das ist bei klassischer Musik auch. Man soll ja nicht da sitzen und andächtig gucken, das ist jetzt von Beethoven oder so, sondern man soll ja denken, ja, also das spricht mich an, weil da das und das passiert oder das verstehe ich daran nicht. Und dann kommt man einfach ins Gespräch und dann lernt man auch sich gegenseitig besser kennen und vielleicht Beethoven auch ein bisschen kennen.
Nun ist es ja so, das ist wahrscheinlich in allen Schulfächern irgendwie ein Problem, nämlich die Heterogenität der Lerngruppen. Aber gerade in Musik ist es ja ein besonders großes, da es einfach SchülerInnen gibt, die haben, seit sie sehr klein sind, Instrumentalunterricht privat, haben total viel Vorerfahrung in Musik. Es gibt SchülerInnen, die haben gar keine Vorerfahrung mit Musik. Wie schafft man überhaupt mit dieser Heterogenität umzugehen im Unterricht?
Ja, ist tatsächlich ein Problem, weil die Spannbreite im Musikunterricht, glaube ich, größer ist als in den meisten anderen Fächern. Also das, was man nicht dauerhaft tun darf, ist, okay, dann habe ich ja hier ein paar Experten und die können den anderen das ja mal beibringen. Das funktioniert eine Zeit lang, aber mindestens eine von diesen beiden Gruppen kommt dann zu kurz. Mhm. Ne? Also entweder diejenigen, die nicht so viele musikalische Vorerfahrungen haben, lernen zu wenig, weil sie sich immer zu stark helfen lassen. Oder diejenigen, die Vorerfahrungen haben, lernen nichts dazu. Ne? Mhm. Und diese beiden, deswegen muss man aufpassen, dass man an dieser Stelle die Gruppen auch mal anders zusammensetzt und die dann auch mal, also auch eine Differenzierung macht in dem Sinne, dass die einfach verschiedene Aufgaben bekommen und nicht dieselbe Aufgabe. Ne? Mhm. Also es muss natürlich einen gewissen Sockel geben, was alle können müssen, aber dass sozusagen die für die besseren Schüler, dass man die, also die schon mehr Vorerfahrungen haben, einfach auch andere für die interessantere Aufgaben findet, die die anderen aber noch nicht lösen können.
Und an diese, sage ich mal, schwächeren SchülerInnen, beziehungsweise denen mit weniger Vorerfahrung, da stellt sich ja oft schnell im Schulalltag so eine Kein-Bock-Einstellung gegenüber Musik ein, weil man sagt, man hat eh keine Chance, so gut zu werden wie die anderen. Wieso soll man sich dafür überhaupt interessieren? Wieso soll man das zum Beispiel im Abitur wählen, dann später? Wie schafft man es, diese SchülerInnen dann auch zu motivieren?
Ja, also man muss natürlich diese Verknüpfung mit der eigenen Biografie, die muss man irgendwie hinkriegen. Ne? Also dass das für einen selbst wichtig ist, wie beschäftige ich mich, wie wirkt das auf mich, das ist eine sehr persönliche Sache. Und dem einen ist es gegeben, mit vielen Fachausdrücken direkt zu beschreiben, was er da so gerade alles gehört hat oder was in der, sagen wir mal, in einer Probenphase, was da so alles passiert ist. Und die anderen haben mehr so ein allgemeines Gefühl, ja, also der hier, der kam irgendwie noch nicht richtig, der kam noch nicht richtig zum Zuge und der durfte irgendwie noch nicht so viel und ne, und das ist ja trotzdem dann auch ein richtiges Gefühl. Und dem sollte man ruhig auch nachgeben können. Und auch wenn die Probe dadurch zum Beispiel länger dauert oder die Äußerung über den Höreindruck, wenn die dann ein bisschen länger dauert. Ne? Da ist es wichtiger, dass da jeder auch was sagen darf.
Ja. Nun ist ja interessant, Sie haben ja gesagt, 33 Jahre, richtig, haben Sie in der Schule unterrichtet. Das ist ja eine unfassbar lange Zeit, in der sich ja Schule an sich total verändert hat und auch Musikunterricht total verändert hat. Sie haben gerade gesagt, Sie hatten in Ihrem Studium eigentlich so gut wie keine Popularmusik. Wenn ich jetzt auf mein Studium gucke, ist unabhängig, welches Hauptfach ich studiere, habe ich eigentlich einen fast ausgeglichenen Anteil zwischen Popularmusik und klassischer Musik. Bietet sich zum Beispiel gerade dieser Punkt auch in den Lehrplänen in der Schule oder in der Entwicklung des Musikunterrichts in der Schule ab?
Ja. Also das kommt ja auch darin vor. Und also ich würde sagen, die Auseinandersetzung damit, was man mit Popularmusik im Unterricht machen kann, was daran interessant ist für den Unterricht oder so, danach habe ich immer auch gesucht. Also um gerade auch so die verschiedenen Facetten des Fachs Musik auch zeigen zu können. Und angefangen habe ich also nach dem Studium mit Jazz und dann kamen andere Dinge dazu und mit der Zeit kriegt man dann da auch ein bisschen Übung, dass man das auch stilsicher hinkriegt.
Und allgemein, wie hat sich Musikunterricht sonst verändert? So wenn Sie jetzt vergleichen, als Sie angefangen haben bis zu dem Punkt, an dem Sie in Rente gegangen sind?
Also als ich angefangen habe, war auf jeden Fall diese Trennung von Theorie und Praxis viel stärker. Quintenzirkel, das muss man erstmal so theoretisch drauf haben und dann darf man vielleicht auch mal irgendwas spielen. Mhm. Ne? Und das ist ja heute eher andersrum, ne? Dass man ganz viel Praxis am Anfang steht und dann solche Dinge dann so wie reife Äpfel vom Baum fallen. Ne? Ja, zum Verhältnis Tonika, Subdominante, Dominante oder so, ne, dass man erstmal ein bisschen praktisch damit arbeitet und dann auf einmal, ach ja, da gibt's ja auch Begriffe für und ne, das ist heute wirklich anders als früher und früher war eher so die Haltung, na, wenn wir mal Popmusik machen, dann machen wir hier eine Hitparade für die Klasse, lernt man nichts bei, aber alle sind zufrieden und danach machen wir weiter im Stoff. Ne? Also das würde ich sagen, das ist das, was ich in meiner am Anfang meines Lehrerlebens, was ich so gesehen habe, was andere so machen. Ne? Mhm. Und das hat mich natürlich überhaupt nicht überzeugt und habe deswegen da nach anderen Wegen gesucht.
Und wenn Sie jetzt sagen würden, was könnte sich denn am Musikunterricht heute noch verbessern? Also wenn Sie jetzt sozusagen die Zukunft bestimmen dürften vom Musikunterricht, was würden Sie sagen, wäre noch schöner, wenn es das geben würde in der Schule oder im Unterricht? Oder sind Sie schon zufrieden mit dem Musikunterricht, den Sie am Ende
haben? Nein, bin ich nicht. Also das, was man tatsächlich noch stärker ausbauen kann, das ist der aufbauende Musikunterricht. Ich habe mich da sehr für eingesetzt, aber die Alternative ist. Also nicht alle finden das gut, aber die Alternative ist, dass man eigentlich in jeder Klassenstufe eigentlich immer wieder von vorne anfängt. Und der aufbauende Musikunterricht, das ist das einzige Konzept, was dafür sorgt, dass die Kollegen an einer Schule oder auch Kollegen schulübergreifend, dass da auch wirklich Fortschritte gibt, im Sinne, dass man nachher mehr kann als vorher. Dieser aufbauende Musikunterricht, der ist bis jetzt erst in einem Schulbuch richtig umgesetzt. Das wäre besser, wenn es da natürlich noch mehr gäbe. Und das ist vor allen Dingen auch für die Bläserklassen oder andere Instrumentalklassen, Gesangsklassen, auch ähnliche Konzepte gibt, die stärker aufbauen und auf ein gemeinsames, auf einen gemeinsamen Sockel hinarbeiten. Und das ist im Moment auch noch nicht so. Also es gibt da Bestrebungen, aber das kann auch stark verbessert werden.
Ja, ich selber war in der Unter- und Mittelstufe auch in einer Bläserklasse, habe damals Saxophon gespielt und hatte da oft das Gefühl, dass eben dadurch, dass wir unfassbar viel Praxis gemacht haben, zwar in bestimmten Kompetenzen wie Notenlesen ein besserer gemeinsamer Sockel gebildet werden konnte als in anderen Klassen, aber trotzdem vieles dabei auch vom Teller gefallen ist, so nach dem Motto, naja, wir haben nächste Woche ein Konzert und danach die Arbeit, na gut, dann üben wir jetzt nochmal und danach die Stunde, da ist einmal Crashkurs für die Arbeit. Da ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei Theorie und Praxis, dass man da irgendwie den Mittelweg zwischenfinden muss bei einer Bläserklasse.
Ja, genau, das würde ich sagen, ist auch bei einer Bläserklasse richtig der Nachteil, dass man das da so trennen muss. Mhm. Ne? Also besser wäre eben, wenn sozusagen dieses Problem, was auftritt, dass das dann zur Weiterentwicklung des Unterrichts führt. Und aber auch, dass diese Klassenarbeit, die man ja auch schreiben muss, dass die irgendwie dazwischen damit in Verbindung steht. Mhm. Und die Konzerte idealerweise auch.
Ja, na klar. Und nun sind Sie ja im Ruhestand. Und da würde ich erstmal fragen, hört man überhaupt auf, Musiker zu sein? Beziehungsweise als zweite Frage, hört man überhaupt auf, Musikpädagoge zu sein?
Ja, also Musiker sein hört man ganz bestimmt nicht auf, ne? Das wird man immer. Aber als Musikpädagoge braucht man natürlich auch Leute, denen man Musik vermitteln will. Und von denen habe ich mich jetzt etwas entfernt. Also vielleicht mal für eine Laiengruppe oder so, aber das tritt so ein bisschen in den Hintergrund.
Und vermisst man es, Musikpädagoge zu sein? Oder vermisst man den Schulalltag?
Also bei mir ist das noch relativ frisch. Ich vermisse den gerade gar nicht. Also es ist natürlich schon so, dass man seinen Tag jetzt als Rentner jetzt so selbst bestimmt und dann aber auch mal richtig viel Zeit hat zum Musik machen, die man während der aktiven Zeit nicht haben konnte. Und ja, das genieße ich im Moment.
Genau, da hat man dann nochmal für ganz andere musikalische Dinge Zeit, richtig?
Ja, genau.
Schön. Ja, dann bedanke ich mich vielmals für das Interview und für die Auskünfte.
Ja, bitteschön und noch viel Erfolg.
Danke gleichfalls.
Das war die 63. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Kjell Kitzing, Chris Wagner und Peter Malangré für das offene und kurzweilige Gespräch, das wir mit anhören durften. Wir freuen uns über Feedback auf dem Blog www.mehralstöne.de. Im Februar setzen wir die Reihe Teacher Heroes fort. Bis dahin wünsche ich dir einen guten Start in das neue Jahr und wie immer viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.
Willkommen zur Folge Studiengang Musik vermitteln in der Musikhochschule Lübeck. Chris, aus dem Studiengang Musik vermitteln in der Musikhochschule Lübeck sind wir beiden.
Einfach Jota geworden.
Wir beiden sind.
Das ist ein Soundcheck. Check, check.
Check, check. Soundcheck.
Soundcheck. Soundcheck. Soundcheck. Soundcheck. Soundcheck.